Triggerwarnung, sexuelle Gewalt. In diesem Podcast werden sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch und Gewalt gegenüber Frauen thematisiert.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Dieser heute wird kein normaler Stammtisch sein, denn wir haben gerade durch die Ereignisse der letzten Tage innerhalb der Redaktion gemerkt, dass es ein Moment ist, an dem man einmal ein besonderes Thema eben auch in diesem Stammtisch besonders besprechen muss. Darum haben wir alle Rubriken zur Seite geschoben, die wir sonst benutzen. Wir haben mit Kuba zusammen eine Runde erstellt, mit der wir heute über ein Thema sprechen wollen, das bei all der Diskussion, die gerade vorherrscht, fast ein bisschen zur Seite rückt. Denn es gibt in Deutschrap seit Ende letzter Woche die Thematik, dass es Vorwürfe von sexueller Gewalt gegenüber einem Rapper gibt. Und es gibt auch Reaktionen von eben diesem Rapper, was dazu führt, dass die Gemengelage und die Diskussion sich im Prinzip nur noch darum dreht, wer auf welcher Teamseite steht. Das ist nicht das, was wir hier bei Backspin machen wollen. Wir wollen versuchen, das Thema im Ganzen zu besprechen und darum eine Runde zu schaffen, die es vielleicht auch den Leuten da draußen schafft, etwas mit an die Hand zu geben, dass sie ein bisschen weiter nachdenken lässt, als in Anführungsstrichen nur über einen Fall, über den man vielleicht aktuell spricht. Denn da gibt es mehr, worüber man sprechen muss. Und darum, mein lieber Kuba, erstmal hallo an dich.
Moin, Nico.
Hast du eine Runde zusammengestellt, mit der wir heute über das Thema sprechen? Wen hast du eingeladen?
Genau, zu einem begrüße ich Lina Burghausen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Lina Burghausen ist Gründerin der PR-Agentur Mona Lina, die einen sehr starken Fokus auf die Verbreitung weiblicher Artists gesetzt hat. Nebenbei ist Lina auch als Journalistin, Autorin und DJ aktiv. Lina tut relativ viel für die Stärkung der weiblichen Seite und Rolle in der deutschen Hip-Hop-Kultur und das beweist sie auch seit vielen Jahren. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ihre Blogreihe 365 Female MCs, in der sie weibliche Rap-Artists aus der ganzen Welt vorgestellt hat. Dafür bekam sie unter anderem auch den International Music Journalism Award für die beste musikjournalistische Arbeit unter 30 Jahren verliehen. Zudem hat sie zusammen mit dem internationalen Independent-Label Pias das All-Female-Label 365XX gegründet, wo beispielsweise die Bonner Rapperin DP gesigned ist. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, das ist nach meinem Stand, ich habe Lina auch nochmal vorab gefragt, das erste Only-Female-Hip-Hop-Label in Europa. Genau. Unsere zweite Gästin ist Nora Seidel.
Hi.
Hallo Nora, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Seit ihrer Kindheit und Jugend ist Hip-Hop Teil ihres Lebens. Sie probierte sich auch schon relativ früh im Singen und Rappen aus. Aus diesem Hobby und dieser Leidenschaft entsprang dann irgendwann ein Musikstudium in Osnabrück. Die Hip-Hop-Kultur empfand sie früher als Love, Peace and Harmony Culture, bis ihr irgendwann klar geworden ist, dass sie über Jahre hinweg eigentlich mit Sexismus konfrontiert war. Und seit diesem Tag beschäftigt sie sich grundlegend mit dem Thema. Und da sie auch selbst als Rapperin aktiv ist, ist es ihr ein großes Anliegen, etwas an diesem Status quo zu verändern. Genau. Warum sie auch hier ist, Nora ist angehende Masterabsolventin an der Musikhochschule der Popakademie in Mannheim, schreibt aktuell an ihrer Masterarbeit, in der es darum geht, inwieweit deutsche Female MCs in ihrer sexualisierten Inszenierung den aktuellen Zeitgeist beeinflussen. Genau in dieser Arbeit analysiert sie allen voran Frauen, die sich in der Rap-Szene durchgesetzt haben, und hat auch geschaut, welche Empowered-Strategien letztlich wirklich empowernd im Hinblick auf Sexismus sind und welche eigentlich nur eine Unterwerfung vom Patriarchat darstellt. Und ihr Motto bei der ganzen Thematik hierbei lautet, weibliche MCs sichtbarer zu machen, damit unsere Kultur auch mehr weibliche Vorbilder bekommt. Genau. Und darüber hinaus, das hatte ich vorhin schon erwähnt, arbeitet sie auch als Rapperin an ihrer Karriere als Nora OG. Und 2019 erschien, glaube ich, auch ihre erste Single. Schön, dass ihr beide dabei seid.
Hi, schön hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, wir haben, was die Fakten angeht, soweit alles zusammengetragen, damit auch den Leuten da draußen klar wird, warum wir in dieser Runde über das sprechen, was wir sprechen wollen. Denn was mir gerade in den Anfängen jetzt der Diskussion und dann auch dieser schnellen Dynamik, die stattgefunden hat in den letzten Tagen wieder, wo das Thema ja nochmal wieder neuen Wind bekommen hat, dass ich glaube, es vielerlei auch schon an Definitionen fehlt, was unter welchen Begrifflichkeiten zu verstehen ist. Und im Prinzip würden wir, glaube ich, hier gerne, ganz wichtig aus eurer Sicht, mal so ein paar grundlegende Dinge vielleicht mal besprechen wollen. Und zwar ganz simpel, wo fängt Sexualisierung oder Sexismus überhaupt an?
Tatsächlich haben wir erstmal eine Gegenfrage. Nora und ich haben uns ja vorher so ein bisschen abgesprochen, als wir wussten, dass wir die beiden Personen sind. Und uns würde interessieren, wann euch beiden, Kuba und Nico, vor der Deutschrap-MeToo-Debatte jetzt das letzte Mal bewusst Sexismus begegnet ist. Also wann habt ihr das beobachtet das letzte Mal? Fällt euch da eine Situation ein?
Naja, ich würde sagen, ich stolper jede Woche über Zeilen, die sexistisch sind.
Okay, für uns ist es immer ganz spannend, wenn, ich spreche einfach erstmal aus meiner Perspektive. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich mit männlich gelesenen Personen über Sexismus spreche, dass für viele Menschen das eher sowas, so eine Art Rarität ist. Also die haben das gar nicht so sehr im Blick, dass es wirklich jeden Tag passiert. Sexismus ist ein riesiges Feld. Vorwürfe wie Vergewaltigung sind natürlich die Spitze des Eisbergs, aber Sexismus fängt da an, wo weiblich gelesene Personen anders behandelt werden als männliche Personen. Das geht damit los, dass ich als DJ irgendwo zu einem Auftritt gehe und der Dude, dem die Location gehört, denkt, ich bin die Freundin vom DJ und schleppt dem DJ die Plattenkiste. Passiert regelmäßig. Das geht weiter mit Situationen, in denen Frauen irgendwas systematisch nicht zugetraut wird, mit sogenannten Belittling, wo Frauen klein gemacht werden, süß gemacht werden, nicht ernst genommen werden und natürlich bis hin zu einer Sexualisierung, also einer Beschränkung von weiblich gelesenen Personen auf ihren Körper, auf ihre sexuellen Attribute. Also klassisch Catcalling auf der Straße, irgendwelche anzüglichen Sprüche, aber auch eben eine Grenzüberschreitung im körperlichen Sinne, antatschen oder eben Schlimmeres. Aber Nora kann da bestimmt noch ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive ergänzen.
Mega gerne. Also ich sag mal, Sexismus fängt auf jeden Fall da an, wo Gedankenstrukturen von Frauen in ein marginalisiertes Bild gerückt werden, also in ein unterwürfiges, in ein diskriminierendes Bild. Und das fängt bei den kleinen Dingen schon an. Also einer Frau wird ins Wort gefallen, also das Wort abgeschnitten. Es geht weiter bei Catcalling. Es geht dann weiter, wenn Frauen gesagt, sie gehören in die Küche. Und auch in der nonverbalen Kommunikation, also wenn ich meinem Gegenüber in die Augen schaue und sein Blick andauernd nach unten wandert oder ähnliches, also verbale und nonverbale Kommunikation. Und durch diese immer wiederholenden performativen Akte, also immer wieder wirst du damit konfrontiert, geht das natürlich in deinen Alltag über. Und Frauen denken sich so, ja, alles klar, das ist anscheinend normal, dass ich auf mein Geschlecht reduziert werde. Aber in dem Moment ist es einem natürlich gar nicht bewusst, dass du so auf dein Geschlecht reduziert wirst. Und auf Dauer manipuliert das natürlich dein Selbstbewusstsein, weil du denkst, okay, ich bin der schwächere Part. Und durch diese Normalität, die da entsteht, ist es natürlich total gefährlich, weil irgendwann kommt dann der Zeitpunkt bei einer Frau, nicht immer natürlich, ich weiß es nicht, aber indem man realisiert, verdammt, ich wurde jahrelang mit Sexismus konfrontiert und ich habe das selber erfahren und ich habe nichts dagegen getan. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich dann auch sage, wenn keine Sensibilisierung in Schulen stattfindet, bei der Arbeit stattfindet, unter Freunden, man sich nicht da offen drüber unterhält, in der Musik, deswegen sind wir hier so, wenn da keine Aufklärung stattfindet, dann ist das auch Sexismus. Also wenn man die Klappe nicht aufmacht. Und genau, das, also deswegen ist meine Meinung, dass Sensibilisierung, umso früher sie stattfindet, desto besser. Weil ich hätte mir auch mit 14 damals gewünscht, jetzt so argumentieren zu können, wie ich es vielleicht heute kann. Und wenn Vorfälle legitimiert werden, ist es halt ein Problem, wenn Sexismus Raum gegeben wird. Das ist auch Sexismus. Und diese fehlende Auseinandersetzung, weil mich selber das Problem ja nicht betrifft, ist es auch Sexismus. Und auch um spezifischer zu gehen, ist es für mich persönlich auch ganz wichtig, aufzuklären, was Rap-Texte angeht. Also, dass die Kids heutzutage einfach mal aufhören, so unreflektiert Hip-Hop zu hören. Dass man an Schulen geht, AGs macht, I don't know, und denen gute Beispiele gibt, wo kein Sexismus vorhanden ist und aber auch Beispiele gibt, wo Sexismus vorhanden ist und darüber dann offen kommuniziert wird, damit einfach Rap reflektierter gehört wird, weil das würde auch was in den Gedankenstrukturen halt irgendwie tun. Yes.
Ich finde das alles schon sehr, sehr wichtige Punkte gleich zu Beginn, weil ich schon relativ schnell auch in Diskussionen oder auch in Kommentarspalten so das Gefühl habe, dass vielleicht besagte Nichtaufklärung ein ganz essentielles Problem ist in den Diskussionen, die dazu stattfinden. Glaubt ihr, dass das über die Zeit, vielleicht auch die Entwicklung von Deutschrap, auch immer schwieriger geworden ist, solche Diskussionen zu führen?
Jein. Also es gibt ja diese Studie, ich weiß gar nicht mehr, von wem sie gemacht wurde, wonach sich die Entwicklung von Sexismus im Deutschrap eigentlich erst so ab Anfang der 2000er entwickelt hat. Aber vielleicht habt ihr da auch noch mehr Insight zu der Studie?
Ja, das war der Spiegelartikel. Da war die Rede davon, dass um die Jahrtausendwende auf jeden Fall der Sexismus ein neues Hoch hatte in seinen Texten. Ich glaube, so um 2010 ging das dann wieder runter. Bis 2018 gab es, ich glaube 2018 war dann der größte Peak und danach ging es runter, wobei man da auch noch die Frage stellen kann, ob es wirklich eine bessere Entwicklung geworden ist, weil es steht auch die Frage im Raum, ob dieser Sexismus nicht subtiler geworden ist.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall verändert im Laufe der Jahre. Was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass seit ein paar Jahren, seit eben auch noch deutlich mehr Frauen präsent sind in der deutschen Rap-Szene, in der deutschen Hip-Hop-Szene, dass der Diskurs möglicher geworden ist. Einfach, weil es mehr Stimmen gibt, weil diese Stimmen seines Journalistinnen, seines Künstlerinnen inzwischen ein Stück weit ernster genommen werden. Weil es eben auch viele sind und weil sie vor allem vernetzt sind und miteinander sich austauschen und Bonding betreiben, gemeinsam sich stark machen. Und ich erlebe gerade eine Form von Solidarität und Support unter nicht-cis-männlichen Personen im Deutschrap. Und das ist unter den Personen, die das nicht betrifft, also Flinter-Personen, deutlich, deutlich leichter ist inzwischen, die deutlich besser vernetzt sind und sich supporten und sich eben auch gemeinsam zur Wehr setzen dagegen. In der Hinsicht hat sich was zum Positiven verändert. Aber der Weg dahin war sehr, sehr lang. Und es ist halt immer noch irgendwie eine kleine Pfütze auf einem sehr, 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 sehr heißen Felsen. So würde ich es bezeichnen.
Ja, also na klar wurde durch Agro-Berlin Sexismus irgendwie auch salonfähig. Und das Ding ist halt, ich finde, viele verschließen immer die Augen davor, dass Hip-Hop einfach am Start ist. Und vor allem ist es in der Schule so ein Ding, dass da die Augen verschlossen werden. Also ich habe keinerlei Konfrontation in der Schule mit Hip-Hop gehabt. Es war, natürlich hat man die Pop-Geschichte gemacht, man hat Klassikgeschichte gemacht, man hat Gedichte von Goethe analysiert und so weiter, aber keiner hat sich wirklich mal so einen problematischen Songtext von wem auch immer zur Hand genommen und hat dann mal mit Kiddies wirklich diskutiert und wirklich gesagt, so, findet ihr das cool, was denkt ihr darüber? Und auch mal, weil irgendwie versteht man dann doch auch viel besser die Gedankenstrukturen, weil ich denke, dadurch, dass alle so unreflektiert hören, würde man eine ganz andere Sicht dadurch bekommen, auch auf die Kiddies, die den Hip-Hop hören, weil so ist das immer so eine Konfrontation. Die hören schon wieder diesen Rap und so und dies und das, aber dass man sich da mal mit auseinandersetzt und dann auch mal wieder, dass man verstehen möchte, warum hört man den Rap, warum hörst du diesen Rap und Hörst du überhaupt diese sexistischen Aussagen, dass man das einfach besser nachvollziehen kann? Und deswegen ist es total wichtig, das mit in die Schule zu integrieren, finde ich.
Es wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein schleichender Prozess. Denn wenn man sich mit Rap inhaltlich auseinandersetzt, wie ihr es schon angesprochen habt und auch diese Studie es so ein bisschen sagt, ist das ein Thema, was jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit 20 Jahren textlich stattfindet. Subjektiv gesprochen ist aber auch die Wahrnehmung dessen, worüber da inhaltlich gesprochen wird, heute eine ganz andere, als sie das eben noch vor 15 oder 20 Jahren gewesen ist. Liegt das ausschließlich an einer, wie ihr es schon beschrieben habt, zu kleinen Gruppe von auch vielleicht weiblichen Personen, die sich dagegen gewehrt haben? Oder ist es auch ein gesamtgesellschaftlicher Kontext, in dem es ebenso nicht so thematisiert wurde, wie es heute offensichtlich wird?
Hip-Hop ist einfach im Mainstream angekommen und es ist einfach eine viel größere Plattform, die geschaffen wird. Und damit einhergeht natürlich auch, dass viele damit konfrontiert werden und viele das dann auch hören. Also Eltern hören viel mehr, weil es teilweise auch im Radio gespielt wird oder sonstiges. Das war ja früher gar nicht der Fall. Früher wird das total in den Underground irgendwie dann getan und heute ist das ja ein bisschen anders, weil die Plattform viel größer ist und deswegen geht der Diskurs natürlich also in viel intensiveren Aspekt, weil immer mehr Leute werden angesprochen, immer mehr Leute hören, okay, Sexismus ist vorhanden, aber immer mehr, also immer weniger Leute tun was dagegen und genau, deswegen werden natürlich die Seiten immer lauter und der Diskurs wird immer wird mehr entfacht dadurch.
Und dazu kommt eben auch, dass nicht nur Hip-Hop in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern eben auch Feminismus. Ne? Also wir sind heute in feministischen Debatten definitiv ein ganzes Stück weiter als noch vor 10 oder 20 Jahren und vor allem führen wir diese Debatten inzwischen in einem Mainstream, wo inzwischen für einen Großteil der deutschen Medien Themen wie Gendern schon auch übernommen wurden, wo solche Debatten auch offen geführt werden, wo das eigentlich durch die meisten oder durch viele gesellschaftliche Bereiche hindurch debattiert wird, dass Sexismus einfach auch überall ist. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, es ist total wichtig, dass wir als Hip-Hop-Szene, so divers sie auch ist und so versprenkelt sie auch ist und so unterschiedlich sie ist, diese Debatte führen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir darüber gerade reden und auch auf dieser Plattform darüber reden. Auch wenn mich das emotional durchaus auch ziemlich mitgenommen hat, was die letzten Tage abging, muss ich einfach auch sagen. Aber es ist sehr überfällig. Dennoch ist es eben auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, ne? Ja, es wird gerne mit dem Finger auf Hip-Hop gezeigt. Im Hip-Hop ist Sexismus sichtbar wie in kaum einem anderen Genre, dadurch, dass es eben auch so textbasiert ist und so explizit und so zugespitzt in vielerlei Hinsicht. Aber es ist eben ein Thema, was so wie Hip-Hop Teil der Gesellschaft ist, was sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht, egal wo ihr hinkommt. Ihr könnt euch Werbung angucken, ihr könnt euch Filme angucken, ihr könnt euch andere Musikrichtungen angucken. Ganz ehrlich, Schlager ist der sexistischste Scheiß auf der ganzen Welt. Aber all das, all diese sexistische Kackscheiße, ich kann es nicht anders sagen, ich werde sehr, sehr viel fluchen in dieser Stammtischfolge, es tut mir sehr leid. Aber all das rechtfertigt nicht, dass wir uns als Hip-Hop-Kultur damit nicht auseinandersetzen. Und es rechtfertigt nicht, dass wir immer noch gefühlt 50 Jahre hinterherhängen, was unser Frauenbild anbelangt. Und diese Debatten müssen geführt werden. Die hätten schon vor 2 Jahren, als wir den letzten Sexismusaufschrei hatten, geführt werden müssen. Oder 2 Jahre davor, als wir den davor letzten Sexismusaufschrei hatten, geführt werden müssen. So, wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Und es wird Zeit, dass wir uns als Szene reflektieren. Egal, wie gesagt, ob es die eine Deutschrap-Szene gibt oder nicht. Das ist einfach ein Teil unserer Kultur, dass dieses Problem vorhanden ist. Und Hip-Hop hat eine wahnsinnige Power, die wir einfach nutzen müssen, um einfach wirklich auch was im Hip-Hop und gerne auch an der ganzen Welt zu verändern, weil ich glaube, wir alle wissen, wie Hip-Hop unser Leben und das Leben vieler Menschen ändern kann und warum dann nicht auch in der Debatte. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, tut mir leid, Nico.
Wunderbar. Ich finde bei euch beiden Dinge sehr, sehr interessant, über die ich gerade nachgedacht habe in Bezug auf so Entwicklungen in diesen letzten Jahren. Denn dieses, dass Hip-Hop im Mainstream ist und damit dann automatisch, wie du auch sagst, Feminismus mehr im Mainstream ist und mehr Licht drauf scheint, das passiert ja auch, weil es immer größer geworden ist. Wenn wir dann aber alle so als Kenner dieser Szene, und das muss ich an der Stelle auch nochmal klar betonen heute, wir reden halt heute über Rap-Szene im Ganzen und auch ein bisschen über das, was in den letzten Jahren passiert ist, weil wir nun mal auch eine Rap-Plattform oder eine Hip-Hop-Plattform sind, dementsprechend ist trotzdem dieser gesellschaftliche Ausflug immer total wichtig, um es auch da wieder einzuordnen. Was ich nur interessant finde bei den Worten, die ihr gewählt habt, ist, dass am Ende das, was Rapper so groß gemacht hat, ja auch eine immer größer werdende Fanbase, ich nenne es mal ein bisschen im Untergrund oder im Schatten, also das hat sie hochgetragen. Das ist die Basis dafür, weil wir, glaube ich, vielerorts bestimmt, also ich habe selber auf Konzerten gesessen, wo neben mir Väter saßen, die keine Ahnung haben, nicht verstanden haben, warum mein Kind diese Musik hört und auch schon gar keine Auseinandersetzung mit den Texten, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Künstler ja über viele, viele Jahre einen relativ freien Raum hatten, um sich selber auch als Person zu inszenieren. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass es da irgendwann gekippt ist, dass es irgendwann, also auch, wir werden ja auch heute auch mal über künstlerische Freiheiten sprechen, über alle diese Gründe, die auch von allen Seiten immer mit angegeben werden. Habt ihr so das Gefühl gehabt, dass es irgendwann gekippt ist? Dass irgendwann die Inszenierung und vielleicht damit auch dieser freie Raum irgendwann zu sehr genutzt wurde?
Ich glaube, diesen einen Punkt, diesen einen Turning Point, der lässt sich schwer festmachen, zumal Deutschrap ja im Wesentlichen doch auch einfach dem amerikanischen Vorbild nacheifert, wo wir die Entwicklung halt schon 10, 15 Jahre früher hatten. Also das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die komplette Schuld nach Amerika schieben, ne? So ist es auch nicht. Letztlich ist Hip-Hop als eine jugendkulturelle Bewegung, die es ja war und bis heute ein Stück weit ist, auch wenn viele ProtagonistInnen inzwischen dem Jugendalter entwachsen sind. Ich schließe mich da nicht aus, wenn natürlich Forever Young gilt. Aber trotzdem ist es eine jugendkulturelle Bewegung, die in gewisser Weise eine Abgrenzung dient. Man möchte sich von dem, was irgendwie vom Mainstream als gut und positiv empfunden wird, abgrenzen. Und deswegen wählt man die Extreme. Und ich würde mal behaupten, dass die Kids, die sich in den 90ern, bevor Sexismus in der Breite in deutschen Rap-Texten stattfand, für Hip-Hop entschieden haben, die haben das zum Teil auch mit der Motivation gehabt, sich abzugrenzen. Das war neu, das war irgendwie kontrovers, das war befremdlich, dass da irgendwie diese ganzen Kiddos mit weiten Hosen und Graffiti-Dosen irgendwie rumgerappt haben und keine Ahnung, sehr, sehr flach und schubladig gesagt. Ne? Dann war Deutschrap Mainstream. Deutschrap, wie wir ihn um 2000 herum kannten, mit Deichkind und Fettes Brot und den absoluten Beginnern und so weiter. Und dann gab es wiederum eine neue Bewegung, die sich von dieser Bewegung abgrenzen wollte, indem sie eben extremer wurde. Und letztlich glaube ich, dass es immer so ein Spannungsfeld ist zwischen sich abgrenzen, noch extremer werden, noch krasser werden und auf der anderen Seite natürlich auch in gewisser Weise eine Reflexion von Lebensrealitäten von Leuten, die sich eben in der Hip-Hop-Szene wiedergefunden haben. Deswegen, ja, es wurde extrem, es wurde immer extremer, aber ich glaube, das bedingt sich auch ein Stück weit aus sich selbst heraus. Und eine Debatte, die wir halt ganz, ganz dringend führen müssen, wenn wir über diese Inhalte reden, ist so die im Hip-Hop super wichtige Frage nach Authentizität. Ne? Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören, für mich war immer das absolut Wichtigste, dass Hip-Hop echt und authentisch ist. Ich bin halt eigentlich das Backpack-Mädchen immer gewesen. Ne? So. Ich bin musikalisch natürlich inzwischen auch ein bisschen offener, weil sich 90 BPM irgendwann auch ein bisschen ausgeleiert hatten. Aber ja, also manchmal. Ich komme immer wieder dahin zurück. Wie auch immer, darum geht's ja nicht. So Authentizität ist einfach wichtig. Und wir feiern ja auch die meisten Straßenrapper dafür, dass sie so wahnsinnig authentisch sind. Dafür, dass sie eben diesen Lifestyle leben. Und dann bringen diese Rapper sexistische Zeilen und dann reden wir plötzlich von Kunstfiguren. Das ist doch irgendwie konfus, oder? Also irgendwie immer, wenn es um Sexismus geht in Texten oder auch um Antisemitismus in Texten, dann wird plötzlich das große Kunstfigur-Fähnchen rausgeholt, während wir sonst MCs halt für ihre Authentizität feiern. Das ist einfach irgendwie was, wo Deutschrap und Deutschrap-Fans und alle Beteiligten an diesem ganzen Kosmos sehr, sehr widersprüchlich agieren. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und das finde ich sehr problematisch.
Ja, was ich noch ergänzen würde, ist halt, dass Rapper halt ihre Fanbase bestimmen. Und es war halt dieser schleichende Prozess dadurch, dass natürlich Hip-Hop immer mehr in den Mainstream gekommen ist, Rap in den Mainstream gekommen ist, wurde die Fanbase natürlich auch größer. Und es wurde den Fans immer wieder suggeriert durch frauenverachtende Texte, dass es völlig normal ist, dass Frauen so behandelt werden. Und dadurch ist es halt irgendwie immer weiter und es ist einfach in die Normalität gegangen. Und genau, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also ich würde jetzt auch sagen, es wäre ein schleichender Prozess, der sich immer weiter aufgebaut hat mit den Jahren.
Und es hat halt auch schon, sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche, es hat halt auch schon früh was verändert bei den Hip-Hop-Fans. Weil, wie Nora schon sagt, wenn das Normalität ist, dieses Frauenbild im Hip-Hop zu vertreten, wenn Frauen im Hip-Hop, wenn überhaupt als Candy Girls oder als die ekelhafteste Ex aller Zeiten, der man halt weiß nicht was an den Hals wünscht, auftreten und irgendwie das so ein Revenge-Ding wird und das Frauenbild ist, dann macht das was mit mir als junge Frau oder Mädchen, wenn ich das höre, unbewusst. Also als Teenagerin da hatte ich halt auch so diese Vorstellung von, ja, die rappen ja nicht von mir. Die meinen ja nicht mich. Die meinen ja eben irgendwelche Bitches. So, das bin ja nicht ich. Und auf der anderen Seite hat das trotzdem voll viel mit mir gemacht. Nämlich mein Gefühl beeinflusst, was ich im Hip-Hop erreichen kann. Wo mein Platz ist im Hip-Hop. Ich konnte mir mit 14 Jahren definitiv vorstellen, in so einem Video zu tanzen, aber nicht vorstellen, selbst zu rappen. Und das, obwohl ich Songs geschrieben habe. So. Und das ist doch weird. Also einfach, weil der Platz von Frauen in der Musik Mitte der 2000er eben war, wie er war. Und die meisten Frauen, die sichtbar waren im Hip-Hop, eben Tänzerinnen waren. Und die Art und Weise, wie über Frauen geredet wurde in der Szene, eben war, okay, die paar, die cool sind, das sind die Ausnahmen, die absoluten Ausnahmen und alle anderen sind halt Schlampen. So. Und das mag total unbewusst sein. Ich habe das damals auch überhaupt nicht problematisch gefunden. Aber es hat auf jeden Fall was gemacht mit mir. Und ich glaube, das macht was mit jeder Frau. Egal, ob sie es reflektiert oder nicht.
Wann hast du das denn so das erste Mal für dich selbst verstanden? Also wann kam dieses aus dem Unterbewusstsein wann kam das in dein Bewusstsein rein?
Das war ein super schleichender Prozess. Also zum einen, das erzähle ich auch regelmäßig auf Bühnen und in Interviews, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich habe als Teenager, als ich angefangen habe, Musikjournalismus zu machen, ich habe andere Frauen wie Scheiße behandelt. Richtig wie Scheiße. Weil ich dieses Jahr alle Frauen sind Scheiße, außer vielleicht ich, super verinnerlicht hatte. Ganz, ganz doll da. Und ich habe das nicht reflektiert. In meinem Umfeld gab es auch keinen Feminismus. Und ich bin anderen Frauen sehr, sehr feindselig begegnet in der Szene. Und das tut mir wahnsinnig leid im Nachhinein. Und es hat lange, lange gedauert, bis ich gecheckt habe, wie dumm das ist und wie krass ich reproduziere und so. Und witzigerweise, wenn ich das Leuten erzähle, fast jede Frau aus der Hip-Hop-Szene, aus meiner Generation oder ein paar Jahre älter oder jünger, erzählt mir genau das. So, dass sie genau so war. Und das ist doch krass. Voll. Das ist doch wirklich krass, wenn immer diese Erzählung ist, es kann nur eine geben und alle anderen sind Schlampen und ehrenlos und wack und keine Ahnung was und nur kleine, dumme Girls, die nur wegen ihrem Freund im Hip-Hop unterwegs sind. Und das ist die Erzählung. So. Und bei mir war das wirklich ein jahrelanger Prozess von einem Bewusstsein für meine eigenen Verhaltensweisen über eine Bewusstwerdung des strukturellen Problems. Und ja, ich habe dafür auch Männer gebraucht, Also tatsächlich waren die Menschen, die mir am meisten über Feminismus beigebracht haben, Männer, die sich feministisch weitergebildet haben, nämlich meine ehemalige Band. Und so, wir brauchen einfach den Diskurs untereinander. Wir müssen uns zuhören, wir müssen unser Wissen darüber weitergeben, was die Probleme sind, und halt einfach, wir brauchen Leute in unserem Umfeld, die sagen, hier, pass auf, warum bist du jetzt zu der Person so und so? Was ist da jetzt der Grund? Oder das ist irgendwie, das ist uncool. Und das habe ich genauso gebraucht als Frau, wie es wahrscheinlich die meisten Männer in der Szene brauchen, weil mir alle irgendwie ein Teil des Problems sind.
Ich würde dazu noch ergänzend sagen, dass es halt auch diese Rollenklischees sind, in die Frauen immer gedrängt werden. Also entweder bist du die Heilige oder du bist die Hure. Also wenn du einen kurzen Rock anhast, brauchst du dich nicht wundern, dass die Typen dich auf der Straße anfassen. Und das finde ich ist halt ein Riesenproblem. Also es ist mit das größte Problem, weil egal in welche Rolle du gedrängt wirst, es teilt die Frau immer in eine unterwürfige Rolle ein. Selbst wenn du die Heilige bist, ist es trotzdem, oh, du kochst aber richtig gut oder keine Ahnung. Also es ist immer eine unterwürfige Rolle, die einem irgendwie suggeriert wird. Und genau das wollte ich noch ergänzend dazu sagen.
Und du bist immer selbst schuld. Selbst wenn du die Heilige bist, bist du halt nicht saftig. So. Und dann bist du ja selber schuld, dass dich kein Mann will.
Da steckt sehr viel drin, was man auf jeden Fall, glaube ich, jeder irgendwo in Rap-Texten, auch gesellschaftlich irgendwo schon miterlebt hat, gesehen hat und vielleicht damit auch einmal mehr ein Bewusstsein vielleicht jetzt auch langsam dazu bekommt, was daran richtig oder falsch ist. Genau eben aus den besagten Argumenten, die du auch eben angebracht hast, Lina, dass man einfach vieles nicht so hinnehmen darf, aber es früher gemacht hat. Und dazu gehört auch dieser Punkt Lebensrealität, von dem du gesprochen hast, der ja nun mal, glaube ich, dann auch vielleicht für mich, wenn ich das betrachte, so der Kern der Diskussion und der verschiedenen Fronten zueinander ist. Denn es gibt dann ja auch auf der einen Seite sehr viele, die gerade in so einer Diskussion sich darüber empören, dass man den Rappern jetzt ihre Worte verbieten möchte, dass man Rap abschneiden möchte, dass man nicht mehr will, dass sie sich frei äußern können. Kunstfreiheit lassen wir nochmal einfach zur Seite, obwohl das gehört damit rein. Aber für mich ist es immer dieser simplere Punkt der Lebensrealität, aus der heraus sie ihre dann für sich offensichtlich auch authentischen Geschichten erzählen, die dann, warum auch immer, dann wieder die Grundlage dafür sind, dass sie für solche Thematiken kein Verständnis haben. Und in der Mitte steht ein großer Pulk an Menschen, die genau diese Lebensrealität natürlich auch inhaltlich über die Jahre immer wieder als eben authentisch, echt und vielleicht auch als so ein bisschen so ein Fernrohr in eine Welt gefeiert haben, die nichts mit ihrer zu tun hat. Was denkt ihr über diesen Punkt?
Also ich denke, dieser Voyeurismus, also diese Lust an dem, was man selber nicht ist, das ist halt, in Amerika hat es angefangen, wir Deutschen haben uns damit auseinandergesetzt und es hat irgendwie so eine Begehrenshermeneutik erzeugt einfach. Und mittlerweile ist die Authentizität aber nicht mehr die, die sie mal war, weil früher wurde wirklich darüber gerappt, es war eine Kunst, die als Sprachrohr gedient hat. Es wurde auf Missstände aufmerksam gemacht, auf Rassismus aufmerksam gemacht. Und es ging halt wirklich um das, was du wirklich erlebt hast und um Gerechtigkeit. Und im Endeffekt ist es total die Doppelmoral, weil jetzt wird auf einmal von Ehre und Respekt gesprochen, aber Frauen werden halt trotzdem diskreditiert. Und ja, deswegen, meiner Meinung nach, ist Sexismus halt nicht mit, also ist nicht authentisch. Auch wenn du das vielleicht, also, weil es ist ja gerade genau das Ding, weil jeder sagt, man ist authentisch und dann redest du in deinen Texten, wie du Frauen behandelst, aber wenn im Real Life dir diese Vorwürfe gemacht werden, dann bist du auf einmal unschuldig, dann bist du auf einmal, ich habe damit nichts zu tun, ich behandle Frauen gut und keine Ahnung was. Und das ist halt irgendwie so, ja, da fehlt die Authentizität meiner Meinung nach.
Ich glaube auch, was wir nicht vergessen sollten, ist, ja, es hat was Voyeuristisches in diese krassen Lebensrealitäten zu schauen und sich das anzugucken und eben so aus so einem Fernglas, wie du meintest, Nico. Aber das Frauenbild vieler Menschen, die jetzt nicht diesen sozialen Background haben, in dem diese Geschichten erzählt haben, das Frauenbild dieser Menschen ist nicht unbedingt anders. Also du kannst irgendwie Juristensohn sein und super gut ausgebildet sein und weiß nicht, von den liebevollsten Frauen großgezogen sein und trotzdem ein misogynes Arschloch sein. So, das eine und das andere bedingen sich nicht. So, ich habe genug Übergriffe erlebt von irgendwelchen Anzugträgern. Ich habe genug Übergriffe erlebt von irgendwelchen Kiddos, die auf irgendwelche Privatschulen gehen. Ich habe genug Übergriffe mitbekommen, oder ich glaube, jede Frau, die mal auf dem Splash war, wo man sich ein Ticket ja auch erstmal leisten können muss, so, hat mehr als genug Übergriffe erlebt. Ich hatte das Gespräch heute erst mit einer meiner Kolleginnen, die meinte so, sie liebt das Splash und sie hasst es dort, weil es ist jedes Mal einfach katastrophal dort. Und es hat wirklich nichts mit soziokulturellem Status, sozioökonomischen Status. Es hat nichts damit zu tun, ob du Sexist bist oder nicht. Und selbst im von mir so geliebten Boom-Bap habe ich Übergriffigkeit erlebt von Leuten, von denen man es wahrscheinlich nicht erwarten würde. So, es ist einfach, es zieht sich durch die Bank weg. Und ja, es ist natürlich mit den Lyrics im Straßenrap auf jeden Fall eine andere Dimension. Aber das bedeutet nicht, dass das Frauenbild bei den Fans aus anderen Bereichen aus, weiß nicht, aus Berlin-Wannsee besser ist als das von denen, die halt in Marzahn leben. So. Hat nichts zu sagen.
Ich glaube, ein wichtiger, entscheidender Punkt, und der beschreibt sich auch in so ganz simplen Situationen, die du, Lina, hier zum Beispiel mit dem, sowas wie dem Festival Splash oder so, und das geht ja jetzt auch nicht nur für Splash, das geht für jedes Festival, das geht für jede wahrscheinlich Konzertveranstaltung, für jede Party, angesprochen hast, dass auch da das, der Punkt, was sexuelle Übergrifflichkeit ist, was sexuelle Gewalt ist, ja auch immer zu Diskussionen gerade führt, was wer wie wo denn gemacht hat. Und außerdem hatten wir schon die Gespräche mit, ob jetzt die Kleidung Argumentation dafür ist, dass es ja alles dann doch ganz logisch ist, was in meinen Augen ganz persönlich gesprochen totaler Quatsch ist. Aber seht ihr da auch noch Aufklärungsbedarf, Dinge, die man klar positionieren muss?
Offenbar schon. Also ich würde einfach mal sagen, wenn euch auf der Straße oder auf einem Festival oder so jemand irgendwo oder irgendwie anfassen würde oder euch irgendwas sagen würde und das eine Person wäre, zu der ihr euch sexuell aufgrund von Geschlecht, Alter, was auch immer, nicht hingezogen fühlt und ihr würdet das widerlich finden, dann macht es nicht bei irgendwem anders so. Dann, das ist einfach dieses, ihr habt einfach einen fremden Menschen nicht anzufassen. So, ihr habt einer Frau oder einer fremden Person nicht zu erzählen, dass ihr sie irgendwie gerne unter der Dusche knattern würdet. So, es habt ihr, nein, einfach nein, ihr habt da kein Recht zu. Und auch irgendwelches Hinterherpfeifen, irgendwelche Nummern hochhalten auf dem Festivalgelände, einfach nein, don't, es ist übergriffig, es ist schmerzhaft, es ist unangenehm, die Menschen fühlen sich unwohl, lasst es einfach. Und da geht es los, das ist Übergriffigkeit. Und ich finde das beachtlich, wie viele Leute sowas okay finden. Und ich finde es noch beachtlicher, wenn wir dann wirklich über Missbrauch auf einem anderen Level reden, also über Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch in der Hinsicht, dass viele Leute nicht mehr wissen, was eine Vergewaltigung ist. Und dass es nicht nur ist, Nein heißt Nein, wenn sich jemand wehrt, wenn jemand Nein sagt, ist es eine Vergewaltigung, sondern wenn jemand nicht Ja sagt, wenn jemand nicht dir klar und deutlich mit einem Ja zu verstehen gibt, dass die Person mit dir sexuell aktiv werden möchte, ist das eine Vergewaltigung. Und da ist es völlig egal, ob die Person freiwillig nackt vorher in dein Zimmer gelaufen ist. Es ist einfach eine Vergewaltigung. Mhm. Und das lässt sich auch durch nichts relativieren, weder durch Drogenkonsum, noch durch Klamotten, noch durch irgendwas anderes. Es ist einfach nicht okay. Und das darf einfach auch nicht toleriert werden. Und genau.
Ja, und ich glaube auch ganz wichtig ist, also wo wir uns auch bewusst machen müssen, dass voll viele haben ja auch so diese Horrorvorstellung einer, also Vergewaltigung im Sinne von, dass man irgendwie in den Wald gezerrt wird und dass das da stattfindet. Aber das ist ja auch etwas, also wie du schon gerade sagtest, es geht schon viel früher los. Man braucht gar nicht so dieses krasse Bild davon. Aber um dem Ganzen noch ein wenig Kontext und ein bisschen Fakt zu liefern, fast alle Frauen und Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität in Deutschland haben schon einmal eine sexuelle Belästigung erfahren. Das geht aus einer Studie der Hochschule Merseburg im Auftrag des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt, kommt das raus. 97% aller Frauen und 95% aller diversgeschlechtlichen Personen haben schon Formen sexueller Belästigung erlebt. Bei Männern sind es 55%. Genau. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Jährlich sind es etwa mehr als 1.000 Verurteilungen bei 8.000 Anzeigen in Deutschland. Damit liegt die Verurteilungsquote in Deutschland bei 13%. Was auch für europäische Verhältnisse unterdurchschnittlich ist.
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum die meisten Betroffenen das nicht anzeigen, darum. Und da ist noch nicht mit eingerechnet, was für eine psychische Belastung es ist, sowas öffentlich zu machen oder sich überhaupt mit PolizistInnen auseinanderzusetzen oder AnwältInnen, die vielleicht einem das auch nicht glauben unbedingt.
Die ganze Sendung hier ist ja, wie schon am Anfang erwähnt, für uns deshalb auch so wichtig, weil wir das Thema im Ganzen erklären, beschreiben wollen und jedem auch einen Denkanstoß mit auf den Weg geben wollen. Von welcher Seite er auch immer mit diesem Thema in Kontakt kommt und es betrachtet und vielleicht auch für sich Hilfepunkte oder einfach Informationen braucht. Entsprechend hast du, Kuba, auch noch jemanden mitgebracht, der dir drei Fragen beantwortet hat, für den das bittere Lebensrealität gewesen ist und der aber auch damit einen offenen Umgang hat.
Ja, ich habe mich mit Katharina Wohlraab connected. Das ist eine Betroffene, die selbst, also die wurde vor 7 Jahren selbst Opfer einer Vergewaltigung, spricht aber extrem offen über dieses Thema, hat dazu auch einen Podcast, der heißt Träuma weiter. Ein Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Und die habe ich um die Beantwortung von drei Fragen gebeten und die würde ich euch gerne einmal vorspielen.
Was können Survivor sexualisierter Gewalt tun? In erster Linie müssen sie ein paar Punkte abhaken. Das hört sich ganz furchtbar bürokratisch und anstrengend an und leider ist es das auch, aber diese Dinge müssen gemacht werden, damit ihr später eine Anzeige erstatten könnt. Ihr müsst also zu einer gynäkologischen Untersuchung gehen und oder zur Polizei. Wenn ihr euch noch nicht in der Lage fühlt, den Täter oder die Täterin anzuzeigen, dann könnt ihr zum Beispiel hier in Berlin zur Charité gehen. Dort werden eure Daten aufgenommen, ihr bekommt eine gynäkologische Untersuchung, ihr werdet psychologisch betreut und könnt euch dann entscheiden, ob ihr jetzt in 3 Jahren oder in 2 Monaten die Anzeige aufgeben wollt. Ist also alles komplett euch überlassen. Außerdem gibt es noch den Weißen Ring. Beim Weißen Ring wird euch per Chat, per Telefon oder per E-Mail geholfen, egal in welcher Lage ihr euch befindet, ob ihr Survivor seid oder angehörige Person eines oder einer Survivor. Was können Männer ganz aktiv tun, um Frauen die Angst zu nehmen? Ich glaube, in erster Linie gibt's natürlich solche Tipps, dass wenn ein Mann hinter einer Frau herläuft und es dunkel ist, dass er vielleicht einfach die Straßenseite wechselt, um ihr keine Angst einzujagen. Ich glaube aber, viel wichtiger ist es, dass ihr Männer anfangt, eure Freunde und eure Bekannten einfach mal darauf anzusprechen, wenn sie einen dummen Kommentar machen, wenn sie Catcalling betreiben, wenn sie irgendwie übergriffig sind. Denn ich glaube, wir Frauen können noch so viel sagen und uns noch so viel zur Wehr setzen. Das muss von innen herauskommen. Also wünsche ich mir von euch Männern, dass ihr einfach mal, wenn euch so eine Situation auffällt, was sagt. Dass ihr dazwischen tretet, dass ihr uns unterstützt. Wie kann ich als Survivor die Geschichte verarbeiten? Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, denn so eine Heilung ist bei jedem komplett individuell. Sie ist komplett unterschiedlich und niemand macht denselben Heilungsprozess durch. Bei mir persönlich bestand meine Heilung aus vielen Therapien, aus vielen Gesprächen mit mir nahestehenden Menschen. Meine Heilung bestand aber auch daraus, dass ich mich sehr auf mich selbst konzentriert habe. Ich habe mir gemerkt, was tut mir gut und was nicht. Und dann habe ich versucht, die Dinge, die mir nicht gut tun, aus meinem Leben zu verbannen. Ich bin also sehr, ja, man kann egoistisch sagen, geworden. Und ich bin sehr mit mir selbst im Reinen. Ich glaube, das hat mir geholfen. Aber in erster Linie hilft sehr viel drüber sprechen mit Menschen, die dir auch zuhören können. Also ruf beim Weißen Ring an, such dir einen Psychologen, eine Psychologin oder geh direkt zur Charité. Such dir jemanden, der dir helfen kann.
An dieser Stelle als erstes nochmal vielen Dank, Kuba, für diese O-Töne von Katharina Worab. Die und jeder, der jetzt mit irgendeinem Kommentar kommt, dass sie ja nichts mit Rap zu tun hat, sich gleich wieder in die Ecke setzen kann, hier ganz wichtig ist, um einfach mal eine Stimme zu hören, die ein gesellschaftliches Thema mit anspricht. Und das möchte ich an dieser Stelle auch hier nochmal wieder betonen, was wir heute als Hip-Hop-Podcast hier im Stammtisch deshalb uns gewählt haben, weil es genauso auch in unserer Kultur dieses Problem gibt. Und ich aber irgendwie in meiner grundsätzlichen Einstellung zu Hip-Hop immer das Gefühl habe, dass es das da eigentlich gar nicht geben darf. Gerade aufgrund dessen, wofür Hip-Hop für mich steht. Und deshalb vielleicht mal an euch beide die Frage, seht ihr irgendwie innerhalb der Hip-Hop-Kultur auch eine Chance, noch stärker aufgrund der kulturellen Grundlage des Wandels, des Ansatzes, der Veränderung?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt die weiblichen MCs angucke, die immer stärker werden und die unfassbar nice Ermächtigungsstrategien zeigen, dass es funktionieren kann, dass man sichtbar werden kann, denke ich, dass Frauen immer stärker werden und dass Aktionen ins Leben gerufen werden wie Deutschrap, Me Too und so weiter. Das sind einfach Dinge, das zeigt halt, dass sich damit auseinandergesetzt wird und dass Frauen stärker werden und selbstbewusster werden und öfter Nein sagen. Und auch wenn sie dann irgendwie mal ein Gespräch bei einem Label haben, irgendwie nicht alles mit sich machen lassen und selber ausreden lassen bei den kleinsten Dingen. Und dass es einfach dazu führt, dass wir Vorbilder bekommen, wenn jetzt eine Ebo oder eine Nura oder whatever, die ganzen Rapperinnen, die am Start sind, wir bekommen dadurch Vorbilder und Frauen bekommen dadurch Vorbilder und eine Shirin David, die sich gerade sehr dafür einsetzt und so weiter. Und uns wird auch gezeigt, dass wir das machen können und dass es gerade an einem Zeitpunkt ist, wo wir laut werden können. Ich glaube, wir brauchen noch dafür sehr viel Zeit, weil man sieht einfach, wie tief das in einem drinsteckt, wie emotional einen das belastet. Aber ich denke, dass das mit der Zeit immer und immer besser wird und dass wir das weitergeben können, diese Stärke und diese Kraft, die wir jetzt dazu gewinnen, das ist nicht für umsonst halt.
Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich glaube, uns alle eint, dass Hip-Hop ein wahnsinnig großer, wenn nicht der größte Teil unseres Lebens ist. Und ich kann für mich sprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es euch auch so geht, dass es in meinem Leben definitiv Punkte gab, wo Hip-Hop mir das Leben gerettet hat. So. Oder mir einen Halt gegeben hat, wie sonst nichts auf der Welt. Hip-Hop ist seit über 20 Jahren in meinem Leben. Ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Und ich habe sehr, sehr viel, was ich an Werten habe, was ich an einem Weltbild habe und auch was ich über gesellschaftliche Fragen weiß, von Hip-Hop gelernt. Ich bin ein weißes Mädchen aus Ostdeutschland, aus einer Stadt, die sehr, sehr viele Probleme hat mit Nazis. Und was ich über Rassismus weiß, habe ich von Hip-Hop gelernt. So. Die Auseinandersetzung mit Rassismus ist bei mir durch Hip-Hop passiert, durch Deutschrap. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass deutscher Rap, wenn er seiner Verantwortung bewusst wird und dieses wahnsinnige Tool, diese Macht, Leben zu verändern, nutzt, dass es da einen wahnsinnig guten und wertvollen und viel breiteren Diskurs über Sexismus geben kann. Und dass das viele, viele Leben verändern kann. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es passiert da schon sehr, sehr viel, wie Nora gesagt hat. Dadurch, dass mehr Frauen sichtbar werden und dadurch, dass mehr Frauen auch zusammenarbeiten und eben auch diese Themen kommunizieren in ihrer Musik, dass sie sich nicht davor zurückschrecken, über ja, über diese Wut auch zu rappen, die viele von uns spüren. Und ich höre solche O-Töne von Betroffenen und ich bin so traurig und spüre einfach diese Angst, die wahrscheinlich jede Frau ihr Leben lang begleitet. Und auf der anderen Seite ist da so viel Wut auch. Und Rap kann helfen, das zu kanalisieren und das rauszulassen und auch anderen damit irgendwie Hoffnung zu geben. Und auf der anderen Seite, so ganz ehrlich, wir müssen im Hip-Hop uns damit beschäftigen, dass es keine reine Männerkultur ist. So seit Jahren erzählen wir uns, dass Hip-Hop oder das Rap von Männern für Männer ist. Und das ist einfach Bullshit. Es gab in der Geschichte von Hip-Hop so viele prägende Frauen, ohne die Rap und Hip-Hop heute nicht im Ansatz das wären, was sie sind. Und wenn man aber in die Geschichtsbücher guckt, ist halt nur von Kerlen die Rede. Und dass es irgendwie jetzt ganz neu ist, dass Frauen irgendwie auch mal Teil von Hip-Hop sind, das ist einfach hochgradiger Bullshit. Und an solchen Erzählungen müssen wir was verändern. Und wir müssen das sichtbarer machen, dass es genauso die Kultur von Frauen ist und genauso die Kultur von nicht-binären Personen ist, genauso die Kultur von Trans-Personen ist. So. Die gehören genauso zum Hip-Hop und haben viel, viel mehr Raum verdient. Und das bedeutet vielleicht auch, für den einen oder anderen Mann Platz zu machen. So. Und da sind wir dann wieder bei der kollektiven Verantwortung.
Du hast ja mit dem Label, und jetzt geht's los, 365XX, einen Raum geschafft, der vor allen Dingen, und ich glaube, da sind viele Initialzündungen in den letzten Jahren zusammengekommen, einfach viel, viel mehr Licht auf besagte weibliche MCs innerhalb dieses Genres, in dieser Szene liefern soll. Vielleicht auch gerne die Frage an euch beide. Habt ihr das Gefühl, dass sich auch durch eben solche Leuchttürme, die da entstehen, auch was verändert? Auch industrieseitig, dass da auch eine Wahrnehmung stattfindet?
Absolut. Also Female Rap wäre heute nicht das, was es ist, ohne Suki und ohne Sixten. Weil beide Acts wahnsinnig viele Frauen oder generell Flinter-Personen inspiriert haben, mit dem Rappen anzufangen, sich selbstverständlicher im Hip-Hop zu bewegen, sich zu vernetzen. Und das waren sonst Personen, die sehr isoliert waren, so wie es mir früher auch ging, aber so wie es auch, glaube ich, fast jedem Mädchen und jeder jungen Frau gegen die Hip-Hop-Fan war, die waren und sind halt meistens alleine und isoliert und denken, sie sind die Einzigen auf der Welt. Und solche Acts, insbesondere Suki, die sich seit 15 Jahren auf jedes Scheiß-Panel gesetzt hat und diese Debatte geführt hat, die damals noch lange nicht so weit war, die hat so viel in Bewegung gesetzt und so viel gemacht und ist da immer und immer wieder gegen so viele Wände gerannt und war so unangenehm für die meisten, aber hatte in den Punkten einfach recht. Und da war Deutschrap einfach noch nicht bereit dafür, diese Debatten zu führen. Und sie hat sie trotzdem versucht zu führen. Und das bewundere ich. Und klar versuche ich jetzt mit dem Label und auch mit dem 365 Female MCs Blog und so diese Legacy auch weiterzuführen und für die Sichtbarkeit zu sorgen und diese Strukturen in der Musikindustrie, die Sexismus halt einfach krass begünstigen, zu verändern aus der Industrie heraus. Aber dass wir überhaupt so weit sind, haben wir definitiv solchen Frauen zu verdanken wie ihr.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich finde das interessant, dass du halt Suki und Sixten nennst, weil die in ihren Ermächtigungsstrategien komplett unterschiedlich sind. Und das ja auch genau das Ding ist. Also man kann einfach mutig sein und einfach machen, aber man zeigt damit auch, dass wir Frauen rappen können, dass wir es drauf haben. Wie geil sind Frauenstimmen im Rap? Und es ist immer dieses, also wir werden dadurch natürlich auch stärker. Weil wenn wir diese Vorbilder haben, können wir uns daran orientieren. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die heutige Generation, also eine Shereen David, eine Bad Moms J, sich sehr an US-amerikanischen Vorbildern orientiert, die auch wieder ihre Ermächtigungsstrategien haben. Und umso größer wird das Ding ja. Also umso stärker werden wir. Und umso mehr Inspiration wir bekommen, desto besser.
Das sind auch halt genau die Signale, die ich auch so von meinem Standpunkt aus wahrnehme und die es mir auch immer irgendwie dann doch ein gutes Gefühl geben, wenn ich sehe, mit welchem Selbstverständnis dort Klarhaltung und Standpunkte positioniert werden, die es so, ja, und ich bin jetzt auch ein paar Tage schon länger dabei, früher gar nicht in der Masse gegeben hat, vor allen Dingen in Deutschland. In den USA hat es das immer wieder gegeben und du merkst aber insgesamt, dass es trotzdem ein Prozess ist. Auch mit gewissen Selbstverständlichkeiten, was Inhalte angeht, was Positionierung angeht, genau, was das auch das Mann-Frau-Bild angeht. Ich merke zum Beispiel ganz persönlich auch, dass alleine was die journalistische Arbeit daran angeht, auch bestimmte Themen nicht Thema waren vor vielleicht schon 20 Jahren. Und der Weg dahin, sich dann mit diesen Themen zu beschäftigen, immer diese Impulse gebraucht hat. So. Seht ihr damit dann auch dann zuversichtlich in die Zukunft? Weil das ja trotzdem ein schweres Thema ist, über das wir gerade sprechen. Also gibt es euch Hoffnung oder habt ihr Sorge, dass das Ganze, was wir hier jetzt auch besprochen haben, inklusive den Fällen, die jetzt gerade auch für so viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, nach 2, 3, 4 Wochen wieder unter den Tisch verschwinden und es zum nächsten Thema geht?
Ich denke, wir sind wütend gerade. Wir sind sehr wütend und Wut kann ganz viel auslösen. Wut kann Selbstbewusstsein auslösen. Das ist endlich mal so. Wut ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich bin jetzt mal dran. Jetzt ist mein Turn. Und ich denke, dass wir Frauen merken, dass wir nicht mehr alleine sind mit unseren Geschichten und allem. Und dadurch sich irgendwie so eine Masse erhebt. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass die Frauen im Hip-Hop sehr, 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 also viel, viel stärker werden jetzt mit der Zeit und dass es mehr Rapperinnen geben wird und dass die Entwicklung sich da auf jeden Fall hinbegeben wird.
Ich bin an sich auch tendenziell eher zuversichtlich, auch weil sich in den letzten Jahren wirklich was getan hat zum Positiven. Und ich eben auch merke, dass diese Veränderung schon auch ein Stück weit nachhaltiger Natur zu sein scheint, was das Thema, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Frauen hier in der Szene bewegen, anbelangt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich eher einen vorsichtigen Optimismus fahre, weil wir hatten diese Debatte schon öfter. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Hip-Hop-Szene oder auch mit Medien oder auf irgendwelchen Runden auf dem Reeperbahn-Festival oder wie auch immer über dieses Thema reden. Aber es ist meistens, es ist dann irgendwie so ein 45-minütiges Panel, wo man dann sich mal ganz heftig dazu austauscht, ah ja, okay, es gibt offenbar Sexismus, aber es gibt ja auch Sexismus in der ganzen Gesellschaft, nicht nur im Hip-Hop, ja, ist ja schlimm, okay, dann weiter. Und das auf dem nächsten Panel sitzen wieder nur Dudes. So. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir irgendwie das Thema mal über ein paar Wochen präsent haben. Es hat sich nur leider nie wirklich was verändert. Und klar hat jetzt mit auch dem Hashtag DeutschrapMeToo und einer Seite, die die Fälle sammelt und so, hat das vielleicht eine andere Schlagkraft. Aber ich habe trotzdem wirklich Angst, dass wir in ein paar Wochen wieder zur Normalität übergegangen sind. Dass dieselben Nasen dieselbe Präsenz bekommen, dass mit derselben Selbstverständlichkeit solche Dinge auch passieren können in Backstages oder im Umfeld von den vermeintlichen Tätern. Und es passiert es gibt eine positive Entwicklung, ja, aber man darf auch echt nicht vergessen, wie lang nicht-cis-männliche Personen schon dafür kämpfen, dass sich das verändert. Und dass wir einfach eine jahrhundertelange Frauenbewegung haben, die unfassbar hart und lang dafür gekämpft hat, dass wir ein Minimum an Gleichberechtigung haben, die in vielerlei Hinsicht immer noch ein Witz ist. So. Und es ist einfach zäh. Es ist zäh, es ist anstrengend, es ist ermüdend. Es macht mich traurig und wisst ihr, ich würde einfach echt gerne meine Zeit mit was anderem verbringen. Ich liebe Hip-Hop über alles, aber 80% dessen, was ich mache, ist feministische Arbeit, um in dem Bereich, wo ich professionell unterwegs bin, bestehen zu können. Und Personen wie Nora, Personen wie ich werden gefragt, wenn es um dieses Thema geht. Ich hatte heute Anfragen von ZDF heute, vom Sat.1 Morgenmagazin, von 1000 verschiedenen Seiten, die mit mir über Deutschrap MeToo reden wollen. Wenn die über Hip-Hop allgemein reden wollen, rufen die mich nicht an. So. Egal, wie viel Expertise ich habe. Und das geht fast allen Frauen so. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend, eine Frau in der Szene zu sein. Ich habe einen Kumpel, der das mal sehr, sehr gut zusammengefasst hat, der meinte, es gibt nichts, was mehr Gangster im Hip-Hop ist, als eine Frau zu sein. Und that's a fact. So. Und ich möchte das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Es macht keinen Spaß. Und ich liebe Hip-Hop. Ich werde Hip-Hop immer lieben. Ich möchte in meinem Leben nichts anderes machen, aber es macht mich oft so wahnsinnig müde. Und das macht mich so vorsichtig darin, wirklich optimistisch zu sein, dass jetzt der Moment ist, wo sich plötzlich alles verändern wird.
Ich verstehe, weil ich in diesem Zwiespalt auch bin. Also dieser Zwiespalt ist vorhanden, auf jeden Fall. Ich versuche, so optimistisch wie möglich daran zu gehen, weil dieses Thema generell schon so runterzieht und so viel Zeit, wie du sagst, in Anspruch nimmt. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, da optimistisch einfach weiter zu bleiben, weil dieses Thema schon so viel Energie zieht, es ist wichtig, sich auf die positiven Dinge zu fokussieren, dass wir Frauen haben, dass da Frauen sind, dass wir beide hier sitzen und da zwar drüber reden, aber dass wir trotzdem die Expertise haben und dass wir wissen, dass wir geil rappen, dass wir geile Mucke machen, dass wir diese Kultur lieben, das wissen wir. Wir selber wissen das. Ich muss das gar nicht so preisgeben, weil ich selber weiß es. Aber natürlich nervt es, dass ich immer über Feminismus sprechen muss und immer darüber sprechen muss, ja, ich muss härter kämpfen als Männer, weil ich bin eine Frau und dies und das. Aber ich versuche einfach, mein Ding weiter durchzuziehen und hoffe einfach, dass es mit der Zeit kommt. Und vielleicht kriege ich noch geile Momente mit, die entstehen. Und das wäre cool. Aber wenn es nicht so ist, habe ich trotzdem alles gegeben am Ende. Und es dann vielleicht für später weitergegeben.
Ich glaube, du hast auf jeden Fall auch einen Punkt, dass man einfach seinen Fokus weg von toxischen Strukturen hin zu der Dopeness, die es gibt, richten muss. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir von der Hip-Hop-Szene wünschen würde. So, hey, wir haben jetzt dann doch mal das Gespräch darüber, dass ziemlich viele Lyrics ja doch ziemlichen Scheiß reproduzieren. Wieso können wir denn dann nicht dieser Platz, der da frei wird, potenziell, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, wieso können wir denn das Spotlight nicht auf die vielen tollen MCs, männlich wie weiblich, richten, die genauso krasse Skills haben, wenn nicht sogar krassere, die durchaus auch genauso krasse Punchlines haben, aber diesen Bullshit nicht reproduzieren. So, die gibt es ja. Hip-Hop ist so riesengroß, so, man kann sich das aussuchen. Und weiß nicht, in meinem Hip-Hop-Kosmos findet halt seit bestimmt 7, 8 Jahren kein sexistischer Rap mehr statt. Und ich höre trotzdem nur dopen Scheiß. So. Und man muss halt vielleicht ein bisschen härter danach suchen. Aber ich glaube, dass wir als Hip-Hop-Szene, egal ob Fan, selber Artist, Medium, Label, Promo-Agentur, halt auch ein Stück weit die Wahl haben. Und vor allem halt auch die Macht haben. Und deswegen einfach zu sagen, hey, es geht gar nicht darum, ob diese Typen das rappen dürfen oder nicht, sondern es geht darum, kriegen die damit die Aufmerksamkeit oder nicht.
Ich glaube ehrlicherweise, dass es genau dieser lange Prozess ist, den ihr auch schon beide so ein bisschen angesprochen habt, weil es wahrscheinlich dann eher etwas ist, was eine Generation verinnerlichen muss. Und das klappt am wenigsten durch Konfrontation. Und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir gerade in einer sehr konfrontativen Situation sind, die eben genau das macht, was ihr beschreibt, ist laut aussprechen, sich klar zu positionieren, es jedem ins Gesicht zu halten, der es auch nicht wissen will und damit natürlich Aktion, Reaktion zu bekommen, die wiederum zu Gräben und Grenzen führen wird und dann wahrscheinlich erst in der nächsten Generation dazu führt, dass es bestimmte Dinge nicht mehr zu diskutieren gibt, weil sie einfach Fakt sind. Und ich glaube, das hat sich gesellschaftlich wie auch inhaltlich also im Rap über die Jahre immer wieder gezeigt, auch wenn es sich in bestimmte Richtungen entwickelt hat. Und da kann ich zum Beispiel auch für mich ganz privat sprechen, dass ich über die Jahre und so viele Jahre, wie ich das gemacht habe und so viele Gespräche, wie ich geführt habe, vielleicht auch nicht immer laut sage, was ich nicht mache, aber schon ganz bewusst Dinge nicht mache. Und die genauso ein Prozess sind, den wir dann zum Beispiel auch als Backspin mit meinem Team um mich herum durchgehen und der dann an einer oder an der anderen Stelle auch dazu führt, dass wir merken, okay, jetzt müssen wir ein bisschen lauter werden, um bestimmte Punkte klarzumachen und vielleicht auch einen gewissen Kontext zu setzen. Und entsprechend gut und wichtig finde ich heute die Runde. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal sehr dafür, dass ihr auch so offen und also mit offenem Herzen und klaren Worten hier heute gesprochen habt. Und möchte eigentlich am Ende nur noch mit einer so einer Frage so ein kleines bisschen schließen. Denn habt ihr, weil das ist am Ende immer der Kernkritikpunkt, den die andere Seite, die nicht verstehen möchte, was ihr sagt, dann auch immer noch hat. Da war ich vorhin schon bei den Rappern, die irgendwie Texte sagen, die ihnen dann verboten werden dürfen und das ist der Skandal und darum passiert das alles nicht und zack ist der Mauer und der Graben da. Glaubt ihr, ist es möglich, dass man Straßenrap, harten Rap, Rap vom Rande der Gesellschaft machen kann, der genau diese Wucht und diese Härte hat, ohne dass er sich bestimmter Thematiken, Worte oder Ästhetiken annimmt?
Das glaube ich absolut. Aber Nora, mach du gern zuerst.
Absolut, absolut. Also es gibt so viele geile Rapper, die sich positionieren und auch diese Härte haben. Aber da dieses sich politisch engagieren wie Desaster oder auch männliche Rapper, wo Sexismus halt nicht stattfinden muss, weil Sexismus ist keine Kunst. Also Sexismus ist Diskreditierung, ja. Aber man kann im Rahmen der Kunstfreiheit nicht immer alles legitimieren. Klar ist das diese Grauzone und auf diese Grauzone wird sich immer gestürzt. Aber es gibt so viele positive Beispiele, die einfach noch sichtbarer gemacht werden müssen, gerade in dieser Zeit jetzt, damit man darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich finde, es ist halt auch fatal, wenn man halt sagt, dieser Sexismus im Rap oder das Image des Rappers, das unter die künstlerische Freiheit fällt und das abzuhandeln damit, weil es der Tragweite der Problematik überhaupt nicht bewusst wird. Und da denke ich, ist es auch an Rappers Seite, sich mal zu hinterfragen, sich zu reflektieren, sich auch Fehler einzugestehen und im besten Fall sich sogar zu entschuldigen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hart erstmal, aber ich denke, dass das wahre Stärke beweist und dass die Menschenwürde, also die Frauenwürde, dass die immer angegriffen wird durch misogyne Texte und durch Sexismus, das greift ja auch auf eine Art die Demokratie an und unsere Freiheit und diese Macht, die uns immer und immer wieder erdrückt. Also das bedeutet natürlich auch für männliche Rapper einfach mal die Privilegien zurückschrauben und mal einen Schritt zurückgehen und auch Frauen mal den Raum zu geben, um sich zu beweisen und zu zeigen. Genau.
Es gibt ja genügend Beispiele, wo Straßenrapper, Gangsterrapper Songs gemacht haben, in denen das nicht reproduziert wurde. Die haben vielleicht dann auch problematische Tracks dabei, aber es gibt ja genügend Tracks, die in dieses Kaliber gehen, wo es nicht um Bitches geht oder darum, dass irgendwas reproduziert wird. Und die haben genauso die Schlagkraft. Also würde man das Thema rausnehmen, bliebe ja noch genug zu erzählen. Und dazu kommt, das jetzt mal rein aus einer Hip-Hop-Junkie-Perspektive und aus einer Fan-Perspektive. Es langweilt doch langsam. Also sorry, wir haben seit 20 Jahren sind die kreativsten Punchlines, dass irgendjemand die Frau, die im Besitz von irgendeinem anderen Dude ist, sich halt vornimmt und im Backstage irgendwie so hart durch keine Ahnung was. So egal, ob das die Freundin, die Mutter, die Schwester, die keine Ahnung was ist. Es geht immer nur um die Frau, die irgendwem anders gehört. Und das ist irgendwie die krasseste Punchline, das Kreativste, womit deutsche Rapper 2021 kommen können. So, das ist das Kreativste, was auf Rap-Battles stattfindet. Aber da sind wir doch langsam einfach auch ein bisschen drüber hinweg. Und wenn das das Kreativste ist, was dir als MC einfällt 2021, dann bist du vielleicht einfach kein guter MC. So, und die Sachen, die mich am meisten unterhalten haben im Battle-Rap, auf Diltily-Events oder wo auch immer, waren die Sachen, die das eben nicht reproduziert haben, weil sie anders waren, weil sie kreativer waren, weil sich jemand wirklich Mühe gemacht hat, sich Punchlines auszudenken, die eben nicht so, deine Mutter, wow, waren. Unabhängig davon, ja, es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich bin auch nicht dafür, dass man Songtexte zensiert oder keine Ahnung was. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, wie schon gesagt, welche Leute bekommen eine Plattform. Und klar, genauso wie bei der Meinungsfreiheit ist es. Du darfst alles sagen. So, Meinungsfreiheit besteht, ist super. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir zustimmen muss. Das bedeutet auch nicht, dass ich dir meine Plattform geben muss. Und wenn du sexistische Scheiße laberst und wenn du frauenverachtende, brutale Scheiße von dir gibst, dann hast du vielleicht einfach nicht verdient, auf dieser Plattform stattzufinden. Dann hast du nicht verdient, dass man dir unwidersprochen das Mikrofon in die Hand gibt. So, oder du das in der Hand behalten darfst. Das muss sich vielleicht einfach ändern. Es geht nicht um Kunstfreiheit, dies, das. Es geht darum, wie entscheiden sich Labels, wie entscheiden sich Medien, wie entscheiden sich VeranstalterInnen, wie entscheiden sich die Streaming-Plattformen? Ganz wichtig. Ey, ganz ehrlich, wir hatten zum Teil in manchen Playlisten letzte Woche noch mehr misogyne Scheißrapper, die gerade unter Beschuss stehen, als Frauen. So. Zum Teil einen einzigen Namen, der gerade unter Beschuss steht, als Frauen. So. Das ist die Realität. Und da ist dann einfach die Frage, wer bekommt diese Bühne, wer bekommt die Plattform? Und ganz ehrlich, wenn solche Texte irgendwann nicht mehr einfach nur veröffentlicht werden, kommentarlos und das normal ist, sondern einfach klar ist, hey, wer sowas von sich gibt, der wird halt von der Hip-Hop-Szene genauso angegangen wie ein Nazi-Rapper, den ja die meisten Hip-Hop-Medien Gott sei Dank auch nicht die Plattform geben würden oder die meisten Labels auch nicht die Plattform geben würden und so weiter. Und wo die meisten Hip-Hop-Fans vehement sagen würden, sowas gehört nicht in unsere Kultur. Wenn wir das mit sexistischem Rap genauso hinbekommen, ist doch alles gut. Da brauchen wir auch nicht über Kunstfreiheit reden. So, das wäre mein Wunsch.
Mhm. Alena, ich finde deine Ausführung tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, am Ende müssen sich alle Parteien an die eigene Nase fassen. Ich glaube, bei allen muss ein Umdenken stattfinden. Was ich aber auch noch sagen wollte zu deinen Ausführungen zum Straßenrap. Ich bin persönlich totaler Straßenrap-Nerd und habe auch sehr viel gehört, aber ich habe tatsächlich mittlerweile auch diesen Punkt, wo ich so ein bisschen ermüdend bin, auch das, wo du meinst, also auch das, was du meinst, so dass es quasi immer noch das Gleiche ist. Und tatsächlich der Straßenrap, der mich dieses Jahr am meisten geflasht hat, kommt tatsächlich von Liz. Das ist eine Frau.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, safe. Zum Ende der Folge hin würde ich noch gerne ein paar Hotlines einblenden, macht gar keinen Sinn, weil das ist ein Podcast. Der Weiße Ring hilft jeglichen Opfern von Kriminalität und ist unter der Rufnummer 116006 zu erreichen. Das Hilfetelefon sexueller Missbrauch hat die Rufnummer 0800 22 55 530 und das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Unterstützung für Frauen in Not hat die Rufnummer 08000 116 016. Deswegen meldet euch, es gibt genug Stellen.
Vielen Dank dafür, Kuba. Ich möchte dann diese Runde, glaube ich, an dieser Stelle auch damit abschließen, weil wir aus verschiedenen Gründen heute hier zusammengekommen sind und neben dem, dass wir euch sehr dankbar dafür sind, dass ihr uns mit so viel Informationen, auch mit so viel Sichtweise heute hier bestärkt habt darin, dass es richtig war, diese Sendung zu machen, haben wir in unserer Backspin-Familie mit Jara, unserer News-Moderatorin, eine Person, die, während wir jetzt hier am Montagabend aufzeichnen, gleichzeitig ihre News dazu genutzt hat, um von einem eigenen, ganz persönlichen Fall von sexueller Gewalt gegen sie selber zu berichten. Und deshalb war es uns heute hier so wichtig, auch um damit ein Signal zu senden, zu zeigen, dass wir diese Sendung voll im Sinne und Geiste eben genau dieses Themas und damit auch nochmal ganz persönlich auch für Jara nutzen, um auf dieses Thema hinzuweisen. Und wir werden natürlich bei Backspin auch wieder in den nächsten Wochen in Anführungsstrichen einen ganz normalen Stammtisch machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da kann ich fürs ganze Team sprechen, dass auch dieser Prozess, der, und das möchte ich nur einmal betonen, bei jedem, der mit Backspin zu tun hat, innerlich nicht vor 3 Tagen angefangen hat, sondern je nachdem, wie lange man mit mir zusammenarbeitet, schon seit vielen, vielen Jahren noch unterwegs ist, heute auch nochmal mehr Impulse bekommen hat, um über das nachzudenken und über die Arbeit, die wir machen, ein bisschen zu reflektieren und sie entsprechend in der Zukunft auch anzuwenden. Deswegen vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Jara, persönlich alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für diese Offenheit. Kuba, danke fürs Zusammenführen. Und dann hoffentlich in den nächsten Wochen mit ein paar besseren Ergebnissen aus dieser Diskussion für alle. Danke.
Dankeschön.
Danke.
Danke auch.
Bis bald hier beim Backspin Stammtisch.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.